Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Seit 15 Jahren sind Sie Schulleiter eines Gymnasiums in Bayern in Deggendorf. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Es gibt Zeugnisse. Welche Note stellen Sie der Schulpolitik aus?
Keine gute Note. Ich würde mal sagen, Vorrücken gefährdet. Man muss unterscheiden nach Bundesländern, aber es gibt auch kein Bundesland, wo ich die Note gut hergeben würde.
Ja, wir können uns vielleicht mal auch auf Baden-Württemberg beschränken. Mehr als 3000 Vertretungslehrer werden jetzt in den Sommerferien entlassen. Hat da die Schulpolitik die Hausaufgaben nicht gemacht?
Also das ist tatsächlich ein Skandal, muss ich sagen. Und zwar ein Skandal, der seit langem bekannt ist. Wir wissen diese untragbare Situation, dass wir viele Lehrkräfte haben, die vor den großen Ferien auf die Straße gesetzt werden, obwohl sie das ganze Schuljahr oder fast das ganze Schuljahr gearbeitet haben. Und dass hier in Baden-Württemberg nichts geändert worden ist, einige andere Bundesländer haben ihre Hausaufgaben gemacht, finde ich persönlich auch unerträglich.
Jetzt gibt es viele Gegenargumente. Die Politik argumentiert beispielsweise so, naja, sind ja auch gar nicht alle qualifiziert. Es sind nur 650, die überhaupt in Frage kämen. Und viele Lehrer wollen auch in die Orte gar nicht und beschäftigen sich deshalb dann auch über diese kurze Zeit über so eine Vertretungsstelle. Ist das korrekt? Sie kommen ja auch mit den Lehrern in Kontakt. Ist es so arg?
Also es ist natürlich tatsächlich der Fall, dass unter den Lehrkräften mit befristeten Verträgen einige sind, die beispielsweise die Voraussetzungen für eine dauerhafte Beschäftigung nicht erfüllen. Aber das entschuldigt.
Darf ich kurz reingrätschen? Wie kann denn so jemand überhaupt unterrichten? Muss man da nicht schon ansetzen?
Also erstens mal haben wir einen Lehrermangel. Da muss man natürlich ganz klar sagen, in Zeiten des Lehrermangels werden sozusagen die Anforderungen immer etwas gesenkt. Wobei ich sagen muss, das sind immer noch Leute, die haben ein ordentliches Lehramtsexamen, die haben eine wissenschaftliche Ausbildung, eine pädagogische Ausbildung. Wir haben ja auch das Problem der Quereinsteiger, beispielsweise in Sachsen und Berlin. Das sind mittlerweile über 60% aller neu eingestellten Grundschullehrer. Die haben überhaupt keine Lehrerausbildung. Die haben also keine pädagogische Qualifikation. Da ist natürlich der Skandal noch größer.
Jetzt reagiert Sachsen aber beispielsweise so und möchte auch Lehrer aus Baden-Württemberg abwerben. Die sagen, wir legen 1.000 Euro im Monat drauf und wer jünger als 42 ist, der wird auch direkt verbeamtet. Macht es das besser? Ich meine, ist das ein Angebot? Sollte das Baden-Württemberg übernehmen, um die Lehrer überhaupt zu halten?
Na gut, also es gibt tatsächlich einen Wettbewerb der Länder um die Fehlenden, also um die Lehrer, die noch auf dem Markt sind. Das ist auf der einen Seite natürlich gut für die Lehrkräfte, die Stellen suchen. Es ist auf der anderen Seite natürlich fatal für Länder, die in diesem Wettbewerb auch finanziell nicht mithalten können. Haben wir ja auch Länder, Mecklenburg-Vorpommern, die einfach die Finanzen nicht haben. Da müssen wir einfach zu mehr Vergleichbarkeit, vergleichbaren Bedingungen kommen und die Beschäftigungsverhältnisse angleichen.
Wie?
Naja, also wir haben in der Vergangenheit, hat die Politik, glaube ich, einen schweren Fehler gemacht. Der Fehler war, dass sie die Zuständigkeit für das Beamtenrecht vom Bund auf die Länder übertragen hat. Seitdem ging das komplett auseinander. Wir haben Länder, die sich völlig aus der Verbeamtung zeitweise zurückgezogen haben, wie Berlin und Sachsen. Und das hat eben zu diesem Flickenteppich geführt, zu diesen unterschiedlichen Bezahlungsbedingungen. Ein Beamter in Bayern verdient beispielsweise mittlerweile 10% mehr als ein Beamter etwa in Brandenburg. Und das ist natürlich kein Zustand.
Sie sind selbst Schulleiter an einem Gymnasium in Bayern. Wir wollen uns heute Vormittag auch auf Baden-Württemberg konzentrieren. An den Grundschulen hier fehlen 500 Lehrer. Es fällt zum Teil schon der Pflichtunterricht aus, beispielsweise wie in Ditzingen. Was können schnelle Lösungen sein, um an gute Lehrkräfte zu kommen?
Also schnelle Lösungen und gute Lösungen, das widerspricht sich meistens. Das heißt, schnelle Lösungen, um an gute Lehrkräfte zu kommen, gibt es nicht. Da hat man einfach in der Vergangenheit versäumt, rechtzeitig für diesen Beruf, für das Grundschullehramt zu werben. Man hat bestimmte Entwicklungen verschlafen, also beispielsweise den starken Zuzug, der abseits der Flüchtlingswelle ja auch gerade nach Baden-Württemberg viele arbeitswillige Fachkräfte etwa aus der EU gebracht hat. Man hat den Geburtenanstieg verschlafen und jetzt ist guter Rat teuer. Das heißt, jetzt, glaube ich, gibt es wirklich nur Notlösungen, um diesen Zeitraum zu überbrücken.
Heißt das, Sie verwalten jetzt nur den Mangel und tragen das Dilemma auf dem Rücken der Schüler aus?
Leider ist es so. Also wir müssen jetzt zu Notmaßnahmen greifen. In einigen Bundesländern eben Quereinsteiger ohne pädagogisches Examen, teilweise eben Zusammenlegung von Klassen, jahrgangsübergreifende Unterricht. Das sind alles Notmaßnahmen, die tatsächlich auf dem Rücken der Schüler, die dafür gar nichts können, ausgetragen werden.
Aber es gibt beispielsweise 1000 frische Gymnasiallehrer in Baden-Württemberg. Denen werden aber keine Jobs an den Gymnasien angeboten, sondern an den Grundschulen. Mit Englisch und Latein kann ich in der Grundschule jetzt aber auch nichts anfangen. Wie sieht da eine Lösung aus?
Na gut, also dieses Nebeneinander, das wir derzeit haben, es war auch schon mal andersrum, dass wir an den Gymnasien sozusagen zu viele Bewerber haben und an den Grundschulen zu wenig, lässt natürlich schon gewisse Lösungen zu. Also da gibt es ja unterschiedliche Angebote. In Nordrhein-Westfalen ist es etwa so, dass den Gymnasiallehrern dann sogar die angeboten wird, nach ein paar Jahren wieder ans Gymnasium zurückzukehren, wenn sie diese Stelle an der Grundschule annehmen. Das ist eine nicht schlechte Lösung.
So ist es in Baden-Württemberg auch. Man muss sich das quasi verdienen, 3 Jahre am Gymnasium und dann an der Grundschule und dann ans Gymnasium zu gehen. Ist das eine Lösung?
Also es ist natürlich nicht ideal, weil jemand, der fürs Gymnasium studiert hat, möchte natürlich auch am Gymnasium unterrichten. Aber es ist in der jetzigen Situation des Lehrermangels durchaus vertretbar, das so zu machen. Die Alternative ist ja, die einen haben keine Stelle und bei den anderen fällt der Unterricht aus.
Jemand ist in seinem Beruf gut, wenn er zufrieden ist. Wie zufrieden sind denn die Lehrer?
Also das Eigenartige ist, dass trotz der Riesenprobleme, die es gibt, und da gibt es also wirklich eine ganze Reihe, und Schüler werden schwieriger, Eltern werden schwieriger, die Anforderungen wachsen immer, dass trotzdem bei allen Befragungen immer 80-85% der Lehrkräfte sagen, das ist mein Beruf. Also ich bin in dem Beruf an sich glücklich. Sie klagen zwar dann auch über die Dinge, die schieflaufen, aber sie sind nach wie vor sicher, diese Arbeit mit jungen Leuten, die macht Spaß und das ist ihre Berufung. Und das ist aber schöner, sehr.
Wir sprechen über die Probleme im deutschen Schulsystem. Gucken Sie auch ins Ausland und gucken sich dort etwas Gutes ab?
Natürlich, also es ist auf jeden Fall notwendig, sich auch anzusehen, welche Lösungen im Bildungssystem andere Länder haben. Allerdings immer auch zu wissen, so eine 1-zu-1-Übertragung, das war ja mal die Hoffnung, das wird nicht funktionieren. Man muss sehr genau drauf schauen, was lässt sich bei uns sozusagen einbauen und was ist einfach der anderen Schulstruktur in einem anderen Land geschuldet. Ja.
Sie sind seit 15 Jahren Schulleiter in Deggendorf an einem bayerischen Gymnasium, unterrichten auch. Was haben Sie sich denn aus dem Ausland zum Beispiel abgeguckt?
Naja, also wir haben natürlich auch Austauschschulen, also Partnerschulen, die, wo wir ziemlich genau wissen auch, was die so machen. Also was ich mir gerne abschauen würde, aber was ich nicht umsetzen kann, weil es rechtlich nicht geht, wäre die hohe Selbstständigkeit, die oft dort Schulen haben. Das heißt also, die ein ganz anderes Mitspracherecht haben bei Schulbauten beispielsweise, bei der Lehrereinstellung, bei der Gestaltung des Haushalts. Das wären Dinge, die würde ich mir gerne abschauen, aber sind von der Schulverfassung her in Deutschland nicht möglich.
Und weil die föderale Struktur das nicht hergibt oder warum?
Naja, also klar, wir haben auch große Unterschiede in Deutschland, aber wir haben halt einfach dieses System in Deutschland, dass die Kommune sozusagen der Sachaufwandsträger ist und das Land sehr stark auch entscheidet über die Lehrer, die eingestellt werden, ohne dass jetzt da die Schulleitung Einfluss hat. Das ist ein relativ zentralistisches System in Deutschland auf Länderebene.
Jetzt haben Sie gesagt, was Sie sich gerne abschauen würden. Was haben Sie sich denn tatsächlich abgeguckt? Gibt es da denn gar nichts?
Also wir haben uns Dinge abgeschaut, was beispielsweise ganz witzig, die chinesischen Schulen an digitale Ausstattung haben. Also es sind natürlich die Schulen, die wir da besuchen, sind jetzt auch nicht repräsentativ fürs chinesische System. Das ist die Shanghaier Gegend, da haben wir also mal gesehen, was tatsächlich an digitaler Ausstattung möglich und sinnvoll ist.
Die sieht dann wie aus?
Ja, das sind halt voll digitalisierte Schulen mit einer, wovon wir an vielen Schulen in Deutschland noch träumen, mit einer schnellen WLAN-Verbindung, mit den entsprechenden Vernetzungsmöglichkeiten, mit einer tollen professionellen Betreuung auch, externen Betreuung, so dass die Dinge auch funktionieren. Das sind Dinge, die wir zum Teil jetzt auch tatsächlich an der eigenen Schule umsetzen. Ja.
Die Digitalisierung ist ein großes Thema an den Schulen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist zu Gast bei uns in SWR1 Leute. 5 Milliarden Euro im Digitalpakt. Werden dort auch die Lehrer ausgebildet in Sachen Digitalisierung?
Es ist die andere Baustelle. Also die eine Baustelle ist, wir brauchen natürlich Geld für beispielsweise die Infrastruktur, schnelles WLAN, Breitband, die entsprechende externe Betreuung von solchen Geräten, Endgeräte und auf der anderen Seite die Lehrerfortbildung, die in diesem Bereich notwendig ist. Wobei man immer sagen muss, Lehrerfortbildung macht dann einen Sinn, wenn die Lehrkräfte auch wissen, sie können dann an der eigenen Schule mit dieser Technik arbeiten. Ich habe das an der eigenen Schule gesehen. In dem Augenblick, wir haben einen Neubau bekommen, in dem Augenblick, wo dann diese neue Technik da war, also keine Kreidetafel mehr, nur noch Smartboards, Dokumentenkameras, eine gute Vernetzung, externe Betreuung, war die Bereitschaft, sich da jetzt auch fortzubilden und sozusagen vor der Klasse nicht als Idiot vor diesen neuen Geräten zu stehen, enorm groß. Also wir haben da eine Menge an Fortbildungen gehabt und ich glaube, dass 80% der Lehrkräfte sich mittlerweile auch digital vorbereiten.
Wobei es ja wichtig ist, die Digitalisierung auch einfach mal einzuordnen, denn in Sachen Umgang mit den Geräten werden die Schüler vermutlich den Lehrern einfach immer voraus sein. Aber kann ein Lehrer auch einen Algorithmus erklären? Kann er erklären, wo die Quellen herkommen? Kann er beispielsweise auf Fake News hinweisen? Inwiefern werden die Lehrer dahingehend vorbereitet?
Ja. Also Sie haben vollkommen recht. Natürlich, wenn es jetzt um reine moderne Technik geht, das neueste Smartphone, da werden immer die Schüler wahrscheinlich insgesamt mehr Wissen haben über die neuesten Apps und was es für Entwicklungen gibt. Entscheidend ist aber sozusagen, dass der Lehrer das Wissen hat, das und den Schülern vermitteln kann, wie sie mit den Informationen im Internet umgehen. Also diese Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem, die ja eine Grundvoraussetzung ist, dass man beim Googlen zu guten Ergebnissen kommt, das ist etwas, das die Lehrer natürlich voraus haben, den Schülern.
Haben Sie das tatsächlich voraus?
Also ich glaube, dazu braucht man, um das diese Unterscheidung treffen zu können, braucht man Wissen. Ja, Wissen in den jeweiligen Fächern, aber auch großes Allgemeinwissen. Und das nehme ich schon an, dass die Lehrkräfte den Schülern voraus haben. Weil diese Vorstellung, dass man sagt, ich brauche nichts mehr zu wissen und ich kann alles googeln, ist ja falsch. Ich kann nur dann sinnvoll Suchmaschinen bedienen, wenn ich Vorwissen habe. Und dazu ist auch Schule da. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern Digitalisierung ist sozusagen ein Hilfsmittel, um die Bildung, die nach wie vor wichtig ist, zu erreichen.
Es gibt ja auch viele Wissenschaftler, Hirnforscher, Manfred Spitzer beispielsweise, die natürlich auch vor der Digitalisierung und dem Umgang mit den Smartphones warnen. Inwiefern gehen Sie darauf ein? Ist ja eine Gratwanderung. Ja. Wie viel beschäftige ich mich überhaupt mit dem Digitalen im Unterricht?
Ja. Also es gibt so zwei Pole, muss man sagen. Der eine Pol ist, das sind die totalen Digitalisierungseuphoriker. Also die haben sogar eine Vision, dass mal Digitalisierung dazu führen könnte, dass Lehrer überflüssig werden und Schule als Lernort überflüssig ist, weil ich alles von zu Hause aus machen kann und mit tollen Lernprogrammen und so weiter. Und die anderen, die im Grunde genommen erstmal da eine ganz große Gefahr sehen. Bei beiden, würde ich sagen, gibt's natürlich Dinge, die ich nachvollziehen kann, aber die Wahrheit liegt in der Mitte. Also wir können Digitalisierung nicht ausblenden, aber wir dürfen auch Digitalisierung nicht überbewerten.
Wie sieht der digitale Unterricht dann ganz konkret aus? Was bekomme ich da als Schüler beispielsweise in der 5. Klasse bei Ihnen?
Also digitaler Unterricht ist jetzt nicht so total verschieden von dem Unterricht, den wir bisher kennen. Es wird immer darauf ankommen, Schüler zu motivieren, guten Einstieg zu haben in der Schule, viel unterschiedliche Arbeitsphasen zu haben, schülerzentriert zu arbeiten, aber auch mal lehrerzentriert. Was aber natürlich digitalisierte Technik bietet, ist mehr Zugriffe, mehr methodische Vielfalt. Also wenn ich halt jederzeit aufs Internet zugreifen kann, auf Datenbanken, wenn die Schüler beispielsweise dann auch mit ihren eigenen Geräten arbeiten können, diese Ergebnisse auch sichtbar machen können auf der großen Tafel. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die Unterricht...
Heißt aber auch, dass ich selber weniger denken muss. Also auch das ist die Aufgabe des Lehrers, das zu fördern. Wir gucken mal, auch darüber sprechen wir dann. Und auch über das Thema Mobbing und Gewalt. Sie haben eine Schulpsychologin, das ist noch eine Ausnahme. Also sind Sie in einer Luxussituation und erfahren sicherlich auch mehr um die Probleme, die bei Ihnen an der Schule herrschen. Wie sieht es da mit Gewalt und Mobbing aus?
Also wir haben Gott sei Dank in Bayern fast an jeder Schule, also jeder weiterführenden Schule, einen Schulpsychologen. Ist allerdings in vielen Bundesländern nicht der Fall. Und wir sind sehr froh, dass wir sie haben, weil Mobbing ist ein generelles Problem an Schulen. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendeine Schulleitung hinstellen kann und kann sagen, an meiner Schule gibt es kein Mobbing. Das entsteht einfach häufig. Wichtig ist aber, dass man es rechtzeitig erkennt, weil die Leidensgeschichte der Schüler ansonsten teilweise enorm ist.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen? Auch die Gewalt gegen Lehrer hat zugenommen. 45.000 Lehrer wurden in den vergangenen 5 Jahren angegriffen. Ein extremes Beispiel von Ihrer Schule.
Ja, also es gibt vielfach Mobbing gegenüber Mitschülern, aber wir hatten auch einige Fälle, wo Lehrer sozusagen dann zum Opfer geworden sind. Vor einigen Jahren hatten Schüler beispielsweise den Kopf eines Lateinlehrers, den er wohl nicht mochte, in ein Kopfab-Video reinkopiert und das dann auf YouTube sozusagen hochgeladen. Es war einer der ersten Fälle von diesem Internetmobbing gegen Lehrer, die wir damals an der Schule hatten. Also auch solche Fälle kommen vor. Ich glaube, wir haben das gut aufgearbeitet.
Wie haben Sie denn reagiert? Was waren denn die Maßnahmen dann?
Naja, das Erste damals war, überhaupt mal zu erreichen, dass das Video wieder verschwindet. Das war gar nicht so einfach damals. Kann mich noch gut erinnern. Da hat also YouTube damals nicht besonders kooperationsbereit. Ich hoffe, dass sich das mittlerweile gewandelt hat. Und das andere war natürlich, dass wir das dann in einem Disziplinarausschuss dann auch aufgearbeitet haben. Übrigens, der Schüler, der damals beteiligt war, hat dann eigentlich eine sehr gute Entwicklung genommen. Also es ist auch nicht so, dass das dann lauter unbelehrbare Fälle sind.
Gab es denn Strafen für den Schüler? Wie sahen die aus?
Ja, natürlich, ja. Ich glaube, es war damals eine Androhung der Entlassung, die ausgesprochen worden ist. Ja.
Wir hatten vor einer kurzen Weile eine Sendung speziell zum Thema Mobbing und Gewalt an Schulen. Da war der Anti-Mobbing-Trainer Carsten Stahl zu Gast. Und er hat selbst Mobbing-Erfahrungen gemacht. Und wir hören mal rein, was er sagt.
Lehrer und die Direktoren werden mit diesem Problem vollkommen im Stich gelassen. Sie werden weder geschult noch ausgebildet. Gar nichts passiert.
Was haben Sie in der Schule erfahren von Ihren Lehrern? Ja,
die haben es nicht mitbekommen. Also, oder sie haben es gesagt, früher bei uns hieß es Hänseln. Das ist nichts anderes gewesen. Nur, dieses Wort Mobbing ist ja so ein Modewort. Das bedeutet eigentlich beides ausgrenzen.
Hat es immer gegeben.
Aber nicht in der Qualität. Die Brutalität, die Verrohung unserer Jugend hat so zugenommen.
Sehen Sie das genauso? Hat die Verrohung so zugenommen?
Also ich würde nicht sagen, dass die Verrohung so zugenommen hat. Allerdings ist sozusagen das Mobbing hat insofern eine andere Qualität bekommen, da es mittlerweile immer auch im Internet stattfindet und von daher eben auch nicht eine Sache ist, die dann auch wieder verschwindet oder aufarbeitbar ist, sondern das ist ja dann ewig abrufbar, diese Beleidigungen, Verleumdungen und so weiter. Und das ist eine andere Qualität.
Was können denn jetzt Betroffene tun? Was können Lehrer tun? Was können Schüler tun? Und auch Sie als Schulleiter, inwiefern können Sie da agieren? Viele Lehrer sagen nämlich, sie fühlen sich bei dem Thema Mobbing von den Schulleitern alleingelassen.
Ja. Also wahrscheinlich beim Thema Mobbing, wenn Sie selber betroffen sind, dass dann teilweise die Schulleitungen nicht reagieren.
Sie wissen auch nicht, auch im Fall der Schüler auch damit umzugehen, ach, ja, weil es ein Tabuthema ist. Und inwiefern werden auch die Lehrer geschult, um darauf auch einzugehen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, Sensibilität zu entwickeln. Wann gibt es Anzeichen dafür, dass ein Schüler gemobbt wird, dass er sich zurückzieht, dass er sein Verhalten ändert? Da braucht man auch so eine Hinschaukultur und Hinhörkultur innerhalb einer Schule. Das heißt also, auch die Schüler, die das mitbekommen, Mensch, der zieht sich zurück oder da ist was, müssen ermuntert werden, das weiterzugeben an Lehrkräfte. Wir erfahren das leider oft nur über Umwege, dass beispielsweise Eltern eines Mitschülers das dann mitbekommen, etwa dieses Mobbing da auf dem Handy in der WhatsApp-Gruppe und dann die Schule verständigen. Dann ist allerdings, weil der betroffene Schüler sich nicht mal traut, den eigenen Eltern sich zu offenbaren, weil er Angst hat, dann wird er erst recht von den anderen gemobbt. Also da muss man Ängste abbauen und muss man alle sensibilisieren dafür.
Wäre das eine Idee, das Thema Mobbing auch zum Unterrichtsstoff zu machen?
Also auf jeden Fall. Also es geht ja generell mal um die Frage, wie geht man generell mit dem anderen um. Ja, also Wertschätzung des anderen, Toleranz, Höflichkeit, wie reagiere ich, wenn ich angegriffen wäre? Und das andere ist, natürlich müssen auch Lehrer geschult werden, wie solche Mobbingfälle aufzuarbeiten sind. Da ist ja nicht damit getan, dass man jemanden bestraft, sondern es sind ja oft viele Beteiligte.
Sie vergleichen die Schule mit einem Brennglas. Inwiefern?
Also Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und man sieht alle gesellschaftlichen Probleme und Konflikte tatsächlich in der Schule wie in einem Brennglas vergrößert. Sei es Integrationsprobleme, sei es Gewaltprobleme, sei es soziale Konflikte, aber eben auch nachlassendes Wertebewusstsein, fehlende Orientierung. Das ist sozusagen in der Schule alles vorhanden und im Grunde genommen, wenn es da nicht gelöst wird, dann wird es auch in der Gesellschaft nicht gelöst.
Das sind aber düstere Zukunftsaussichten, die Sie da gerade malen.
Na gut, also einerseits natürlich Riesenherausforderungen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich auch jede Anstrengung wert, dann in der Schule, wo ja unsere zukünftige Jugend ausgebildet wird, die dann auch die Gesellschaft prägen werden in der Zukunft, dann tatsächlich auch entsprechend zu fördern. Ja.
Sie gehen aber so weit, Sie warnen vor amerikanischen Verhältnissen an sogenannten Brennpunktschulen. Ja. Kurz müssen wir die Brennpunktschulen klären. Sind welche mit gemeint?
Also Brennpunktschulen sind Schulen insbesondere in Ballungsgebieten, in großen Städten, in denen die meistens gekennzeichnet sind durch einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, aber eben auch einen hohen Anteil von Kindern aus sozial benachteiligten Schichten, wo sich dann die Konflikte im Endeffekt dann auch ballen. Ja.
Und was meinen Sie mit amerikanischen Verhältnissen?
Also amerikanische Verhältnisse meine ich das, dass wir in Amerika, in vielen Bundesstaaten mittlerweile Schulen zu Hochsicherheitstrakten ausgebaut haben. Zugangskontrollen, eigener Wachdienst. Wir hatten jetzt auch in Deutschland einige Kommunen, die Wachdienst an Schulen eingeführt haben. Sozusagen Schultaschenkontrolle und dann auch bis hin zur Forderung von Trump, die Lehrer zu bewaffnen. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, es gibt einige Extremfälle. An Berliner Schulen haben wir das erlebt. Auch das Thema Judenhass war plötzlich ein Thema an den Schulen dort. Inwiefern können Sie denn als Lehrer, als Schulleiter darauf einwirken, dass genau das nicht passiert?
Also dadurch, dass es gesellschaftliche Konflikte sind, kann natürlich das Grundproblem auch nur in der Gesellschaft gelöst werden. Also wenn wir eine verfehlte Integrationspolitik haben oder zu wenig Ressourcen, die für Integration zur Verfügung gestellt werden, dann leiden natürlich auch die Schulen drunter. Das heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen müssen, sondern natürlich müssen wir auch darauf reagieren.
Grundsätzlich beginnt es in den Familien. Ist das nicht ein Punkt, wo anzusetzen
wäre? Genau, ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir die Erfahrung gemacht haben, wenn es gelingt, an die Eltern auch von besonders auffälligen, schwierigen Schülern zu kommen, dann haben wir meistens bessere Karten. Nur das ist, muss man auch sagen, wahnsinnig schwer. Da gibt es oft auch eine Abwehrhaltung oder eine Angst, auch über bestimmte familiäre Probleme zu reden. Aber wenn es gelingt, an die Eltern ranzukommen, dann ist das schon mal erster Schritt zur Besserung.
Ja, welche Mittel stehen Ihnen da zur Verfügung, um die Eltern auch wirklich zu erreichen und auf die Probleme aufmerksam zu machen?
Also zunächst mal müssen wir natürlich versuchen, die auf herkömmlichen Wegen zu erreichen, also indem man die in die Sprechstunden einlädt und so weiter. Ich kenne auch Schulen, bei denen die Lehrkräfte dann Hausbesuche machen. Ist natürlich bei den ganzen Aufgaben, die Lehrer sowieso schon wahrzunehmen haben, fast nicht zu leisten. Aber man sieht, wie weit dann sozusagen der Leidensdruck dann auch führt, dass man sagt, nee, also da muss ich jetzt mal hinschauen, das kann nicht so weiterlaufen.
Zeugnisse kommen erst nächste Woche. Die Zeugnisse für Baden-Württembergs Schüler in den Bildungsstudien, die waren in der Vergangenheit ernüchternd. Heinz-Peter Meidinger in SWR1 Leute, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, von Platz 5 auf Platz 13 sogar gefallen, in Deutsch zum Beispiel. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Ja, es ist also wirklich dramatisch. War der größte Absturz eines Bundeslandes von allen, nachdem sich ja Jahre, ja Jahrzehnte lang Baden-Württemberg immer unter den obersten drei gehalten hat. Ich glaube, da gibt es nicht eine Ursache, sondern viele. Also eine Hauptursache ist sicher sozusagen diese Reformitis, die in Baden-Württemberg war, dass man versucht hat, schulstrukturell vieles über den Haufen zu werfen, neue
die
Schulen.
Die eine Regierung schiebt jetzt auch auf die andere Regierung, ja, wer schuld ist, aber das hilft natürlich nicht.
Das hilft nicht. Also was man immer sagen kann, ist, Kontinuität ist ganz wichtig für Bildungspolitik. Also wir haben eigentlich bei vielen Reformen, die wir in Deutschland gemacht haben, im Nachhinein erlebt, dass die eigentlichen Reformziele nicht erreicht worden sind und die Kollateralschäden enorm waren. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass Baden-Württemberg einen sehr hohen Anteil hat an Kindern mit Migrationshintergrund, die erst integriert werden müssen, die natürlich Schwierigkeiten haben, den Anschluss zu finden. Und vielleicht hat man tatsächlich auch versäumt, den Leistungsgedanken entsprechend hochzuhalten, vielleicht zu stark gesetzt auf vermeintliche Förderung, ohne dann aber auch wirklich zu fördern.
Ja. Ja, Sie haben mal gesagt, es ist eben sehr leicht, gute Noten zu geben und das schulische Niveau dann hochzuhalten. Ja. Also das Niveau ist tatsächlich auch gesunken. Merken Sie das?
Also das Niveau ist gesunken. Es ist zwar ganz schwer festzumachen, aber es gibt natürlich Anzeichen dafür. Also Anzeichen dafür ist beispielsweise schlechteres Abschneiden bei Bildungsstudien. Es ist aber auch erkenntlich an Lehrplänen, auch an dem, was in Abschlussprüfungen verlangt wird. Und da sagen mir sehr viele Lehrkräfte, das, was da vor 10 Jahren noch verlangt worden ist, ist heute nicht mehr möglich.
Machen es sich die Lehrer da nicht auch zu leicht?
Also ich würde jetzt nicht den schwarzen Peter den Lehrern zuschieben, nicht nur, weil ich jetzt Lehrerverbandsvorsitzender bin, sondern ich glaube, viele Lehrer haben sich angepasst. Also es war sozusagen die Devise, es sollen möglichst keiner mehr durchfallen. Wir wollen gute Abiturschnitte haben, wir wollen möglichst niemanden, der eine Schule verlassen muss. Es gab Lehrer, die dann antanzen mussten bei der Schulleitung, wenn der Schnitt der Schulaufgabe zu schlecht war. Und dann hat man sich halt arrangiert. Also das würde ich nicht ausschließen.
Ja, aber anpassen kann ja nicht im Sinne des Berufs des Lehrers sein, oder? Es gibt ja gewisse Kriterien, die auch beizubehalten sind.
Das ist richtig. Und ich glaube, dass die Mehrzahl der Lehrkräfte auch versucht, das Niveau zu halten. Leider hat es ja die Politik teilweise auch die Ministerialbürokratie zu schwer gemacht. Wir haben allerdings hier ein Umdenken. Also man sieht einfach, dass eine Studienberechtigung muss auch eine Studienbefähigung sein. Das heißt, es ist nicht damit getan, ich gebe jemandem das Abitur und dann habe ich plötzlich eine Riesenquote an Studenten, die scheitern.
Ja, ja, inwiefern spielt das 8-jährige oder 9-jährige Abitur da eine Rolle, G8 und G9, wenn wir darüber sprechen?
Also G8 hat jetzt mit Sicherheit die Leistung nicht verbessert, das kann man sagen. Wir haben derzeit einen Flickenteppich auch bei G8 und G9. Man hat damals, als man G8 eingeführt hat, erst gesagt, wir halten das Niveau. Und dann allerdings gesehen, dass die Lehrpläne zu voll sind. Und dann hat man stückweise die Lehrpläne, wie es so schön geheißen hat, entrümpelt. Allerdings eben auch das Niveau gesenkt. Viel weniger Wörter in Englisch und so weiter und so fort.
Wie gehen Sie bei sich in Deggendorf am Gymnasium mit G8 und G9 um?
Na, wir haben ja in Bayern jetzt diese generelle Richtungsentscheidung G9. Meine Schule war bei einem Schulversuch beteiligt, der ist Mittelstufe Plus, wo das G9 schon vorgezogen ist. Ich habe in 2 Jahren schon an meiner Schule dann G9-Abiturienten. Wir sind da sehr zufrieden damit. Baden-Württemberg hat natürlich diese unselige Situation, dass es von der Postleitzahl abhängig ist, ob ich G8 oder G9 machen kann. Das ist dauerhaft kein Zustand.
Aber das heißt, bei Ihnen an der Schule können sich die Schüler selbst entscheiden?
Genau, also bei mir können sich die Schüler entscheiden. Und auch das Zukunftsmodell in Bayern heißt, ich kann auch als Schüler mich entscheiden, ein Jahr zu überspringen dann im Neunjährigen und das in 8 Jahren zu machen. Das halte ich generell für ein gutes Modell.
Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, war mal ein Schüler. Wie sah für Sie damals guter Unterricht aus?
Also ich habe nicht so gute Erinnerungen an meine Schulzeit. Das war also eine sehr Schule mit vielen autoritären Lehrerpersönlichkeiten, kann mich noch erinnern. Förderung war damals nicht groß geschrieben. Trotzdem hat es natürlich auch Unterricht gegeben, den wir genossen haben, Lehrer, mit denen wir sehr gut klargekommen sind. Und auch vieles, von dem ich heute noch zehre, was ich gelernt habe. Ja.
Sie stellen jetzt das Autoritäre als schlecht dar. Also wenn ich das persönlich äußern darf, ich hatte einen Lehrer, der war sehr autoritär. Und da mussten wir, wenn wir etwas sagen wollten, aufgerufen wurden, immer noch aufstehen. Das war unser Deutschlehrer. Und dennoch habe ich da oft am meisten mitgenommen, weil es eben auch streng war, es Regeln hatte. Sind die Regeln zu sehr verwässert?
Ja, also natürlich ist das Verhältnis anders geworden. Ja. Ich würde nicht generell gegen Autorität sein. Autorität ist dann gerechtfertigt, wenn sie sachlich begründet ist. Das Wissen, die Erfahrung, wenn sie nur darauf beruht, dass das derjenige ist, der Strafen aussprechen kann.
Sie wurden mit dem Stock geschlagen.
So schlimm nicht. Ne. Aber dann ist natürlich eine falsche Autorität. Und ich würde auf jeden Fall dafür plädieren. Ordnungsrahmen in der Schule ist unheimlich wichtig. Wir wissen, dass guter Unterricht nur möglich ist, wenn der Ordnungsrahmen stimmt. Und wir haben auch Studien, die zeigen, dass beispielsweise bei zulässigem Unterrichtsstil dann teilweise die Hälfte der Unterrichtszeit gar nicht für Unterricht genutzt wird, sondern für irgendwelche Disziplinprobleme.
Wie sieht heute für Sie ein guter Unterricht aus? Sie gehen ja in die Klassen und machen Supervision.
Ja, also guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem, so einfach gesagt, die Schüler was lernen. Der Lehrer es schafft, die Schüler zu motivieren. Der Lehrer die Schüler für ihren Stoff begeistert. Dann muss er natürlich selber dahinter stehen. Guter Unterricht ist auch, wo gelacht wird. Ja, also ich glaube, das gehört auch dazu. Man darf sich selber nicht so ernst nehmen. Es muss auch Gelegenheit geben zu lachen. Aber das Entscheidende ist nicht, welche Methoden angewandt werden oder wie viel Technik drin steckt, sondern ob was gelernt wird, ob ein gutes Verhältnis zum Lehrer da ist. Und das spürt man irgendwie, wenn man da drin ist.
Viele Lehrer brennen ja auch für ihren Beruf. Aber ja, die Gefahr des Ausbrennens ist natürlich auch vorhanden. Das erleben Sie sicher auch.
Ja, also der Lehrerberuf gehört zu den Berufen, wo man immer sozusagen in der Gefahr ist, sich selbst auszubeuten. Das heißt, man könnte immer noch mehr machen, den Unterricht noch besser vorbereiten, noch einen Übungsaufsatz mehr schreiben, diese Aktivität noch machen, dieses Projekt noch machen. Und Lehrkräfte sind tatsächlich in der Gefahr, vor allem wenn sie sehr motiviert sind, dass sie dann überziehen und dann plötzlich merken sie, es geht nicht mehr, das berüchtigte Burnout-Syndrom, das ja nicht allein deshalb, aber in Lehrerkreisen verbreiteter ist als in anderen Berufsgruppen.
Wie ist es denn mit den Studenten, die Lehrer werden wollen? Inwiefern hat sich das verändert? Sind das die richtigen Kandidaten? Was merken Sie da von frischen Lehrern, die bei Ihnen an die Schule kommen?
Also die meisten, die an die Schule kommen, da ist es tatsächlich der Wunschberuf. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die vielleicht in dem eigentlich sozusagen angestrebten Beruf nicht landen konnten und wo Lehrer ein Ausweichen ist, also eigentlich nur die zweite oder dritte Wahl. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass vor Beginn des Studiums dann man vielleicht ein bisschen genauer selber überprüft oder dann auch sozusagen die Gelegenheit bekommt, beispielsweise in einem Assessment Center zu überprüfen, ist das der richtige Beruf? Kann ich mit jungen Leuten umgehen? Ist das etwas, wo ich tatsächlich ein Berufsleben lang arbeiten möchte? da gibt es sicher auch welche, die da viel in diesem Beruf sind.
Also auch darauf sollte man mehr achten. Es gibt viele Baustellen im Schulbereich. Danke für Ihre Ausführungen heute Vormittag. Sie sind noch nicht in die Ferien entlassen, aber fast nächste Woche geht es dann auch los in Bayern. Ich sage ganz herzlichen Dank, Heinz-Peter Meidinger.
Eins gehört.